Lange stand ich zwischen zwei Männern, die ich liebe, zwischen zwei Leben, die nicht funktionieren. Manchmal ist der Mut zur Veränderung das Einzige, was einem noch bleibt, auch wenn der Weg dahin schmerzhaft und ungewiss ist. Mit diesem Satz begrüße ich euch heute alle zu einer neuen Folge von Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Fasi, ich arbeite beim Myself-Magazin. Ja, dieses erste Zitat stammt von Ronja, die sich mit ihrer Geschichte an uns gewandt hat. Zu ihrem Schutz haben wir ihren Namen verändert und Ronja lebt seit 2 Jahren mit ihrem Mann in Amerika. Kurz vor der Ausreise haben die beiden geheiratet, so ganz pragmatisch, ohne große Romantik. Und ja, dort angekommen merkte sie, wie einsam sie eigentlich wurde, obwohl sie ihren Mann total liebt. Halt fand sie bei einem Kollegen, entwickelte Gefühle für ihn und geriet in ein moralisches Dilemma zwischen Ehe, Affäre, Selbstfindung, neuer Lebensumgebung und Kinderwunsch. Und bevor ich ihre Geschichte vorlese, möchte ich aber unsere heutige Expertin vorstellen. Sie war schon einmal bei uns im Podcast zu Gast und ich freue mich tierisch, sie heute wieder willkommen zu heißen. Dr. Sharon Brehm ist systemische Paar- und Einzeltherapeutin, hat ihre Praxis Love Moves in München, ist Spiegel-Bestseller-Autorin und wird uns heute helfen, Ronjas Situation einzuordnen und Antworten zu finden. Hallo Sharon!
Hallo Alex, ich bin schon so gespannt und freue mich sehr, dass ich heute wieder da sein darf.
Ja Sharon, ich habe die Geschichte ja schon ganz kurz angekündigt. Wenn du in einem Satz dein allererstes Gefühl, deinen ersten Gedanken dazu zusammenfassen müsstest, wie würde der lauten?
Mein erstes Gefühl war kompliziert und menschlich.
Ja, das stimmt.
Oder?
Ronja hat uns ihre Geschichte erzählt und ihr Protokoll lese ich jetzt vor. Seit 2 Jahren lebe ich mit meinem Mann in Amerika. Kurz vor unserer Ausreise hatten wir geheiratet, damit all die bürokratischen Hürden einfacher zu bewältigen waren. Es war keine besonders romantische Angelegenheit. Sein Antrag war nüchtern, pragmatisch, aber damals fühlte ich mich damit trotzdem im Reinen. Unsere Hochzeit war schön, wir hatten Spaß und ich war stolz, die erste meiner Geschwister mit einem Ring am Finger. Meine Eltern waren erleichtert und voller Freude, dass ich nun in vermeintlich sicheren Bahnen lief. Unsere Hochzeitsreise ging viel zu schnell vorbei. Zurück zu Hause hatten wir kaum Zeit, um unser neues Leben zu verarbeiten. Wir räumten die Wohnung, packten alles für den Umzug ins Ausland. Hund, Gepäck, große Erwartungen, alles fertig. Mein Mann hatte einen 3-Jahres-Vertrag bekommen und wir beschlossen, uns dieser Herausforderung gemeinsam zu stellen. Nach Ablauf des Vertrages wollten wir zurück in die Heimat, also vielleicht, denn ob wir bleiben oder gehen, hängt von ihm, seiner Arbeit und möglicherweise einer Verlängerung des Vertrages ab. In Amerika angekommen, war ich plötzlich allein. Mein Mann arbeitete sehr viel, kam spät nach Hause und war müde, ausgelaugt. Ich freute mich jedes Mal darauf, ihn endlich wiederzusehen, etwas Zeit zusammen zu verbringen, mit ihm zu reden, aber er wollte das nicht. Meist blieb er wortkarg, wollte nur ausruhen, zog sich zurück. Ich verstand seine Erschöpfung, aber die Situation ließ mich einsam und traurig zurück. Er war der einzige Mensch, den ich hier wirklich hatte, und seine Distanz schmerzte. Nach einiger Zeit suchte ich mir einen Job und fand ihn in derselben Firma, in der auch mein Mann angestellt ist. Es ist ein großes Gebäude, so groß, dass wir uns kaum begegnen. Es war eine Befreiung für mich, selbst etwas zu tun, Menschen kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Auf Firmenfeiern lernte ich die Kollegen besser kennen und einer von ihnen war von Anfang an wie ein Gegenstück zu mir. Wir verstanden uns sofort, teilten denselben Humor und konnten über alles reden. Er wurde ein Freund, ein sehr enger Freund, und was als lockere Freundschaft begann, entwickelte sich nach und nach zu einer Affäre. Ich weiß, dass das falsch ist. 2-mal versuchte ich, unsere Affäre zu beenden, um mich auf meine Ehe zu konzentrieren. Doch er kämpfte um mich, er sagte Dinge, die ich lange nicht gehört hatte, machte sich Sorgen um mich, gab mir das Gefühl, geliebt zu werden, wirklich geliebt. Ich wurde schwach und fiel zurück. Was stimmt bloß nicht mit mir? Eine Frage, die ich mir so oft stelle. Ich erzählte meiner besten Freundin alles. Ihre Antwort war wie ein Schlag ins Gesicht. He doesn't fill your cup of tea. Sie meinte, man sehe regelrecht, dass mein Mann mir nicht die Art von Liebe gibt, die ich brauche. Ihre Worte hallen bis heute in meinem Kopf. Ich liebe meinen Mann, aber ich fühle mich bei ihm nicht mehr glücklich. Das Schwierigste ist, ich liebe auch diesen Kollegen. Es fühlt sich nicht nach bloßer körperlicher Anziehung an, auch wenn wir fantastischen Sex haben. Es fühlt sich an, als wäre er mein Seelenverwandter. Zuneigung, tiefes Verständnis, gemeinsame Träume, er ist so anders als mein Mann. Er hat Kinder aus einer früheren Beziehung und obwohl er sagt, er würde nach Deutschland ziehen, mich nicht alleine lassen, fühlt sich das so schwer an. Ich will ihn nicht von seinen Kindern trennen. Alles ist gerade so kompliziert. Die Ehe mit meinem Mann fühlte sich zu Beginn vielversprechend an. Aber seit wir hier leben, sehe ich all die Brüche deutlich. Manchmal versuche ich noch, mich ihm verständlich zu machen, sage ihm, was ich brauche. Zuneigung, tiefgründige Gespräche, gemeinsames Lachen, Liebe, die sich nicht wie ein Pflichtprogramm anfühlt, sondern lebendig ist. Dazu sagt mein Mann nur, dass er mein Problem nicht versteht. Seine Worte treffen mich. Es ist, als kämen wir nicht mehr zusammen. Selbst beim Thema Kinder scheitern wir. Seit 2 Jahren versuchen wir, ein Baby zu bekommen. Funktioniert hat das nie. Seine Bemerkung, kannst du jetzt endlich aufhören, deine Tage zu bekommen? Das hat mich zerbrochen. Sex mit ihm fühlt sich mechanisch an, wie ein reproduktives Projekt, auf das ich keine Lust mehr habe. Vor kurzem begann ich mit einer Therapie. Meine Therapeutin sagt, ich mache gute Fortschritte, weil ich auch schwierige Themen ausspreche. Aber mein Mann bleibt starr. Er hat mir gesagt, dass er mich nicht aufhalten wird, wenn ich mich weiterentwickle und es nicht mehr passt zwischen uns. Kein Bemühen, kein Kampf, nur die kalte Aussicht auf das Ende. Es fühlt sich an wie ein Ausweg, aber irgendwie nicht wie eine Lösung. Während ich immer wieder versuche, uns zu retten, schweige ich mich mehr und mehr aus. Lange stand ich zwischen 2 Männern, die ich liebe, zwischen 2 Leben, die nicht funktionieren. Ich hatte Angst, alles zu verlieren. Meinen Mann, meinen Seelenverwandten, vielleicht auch mich selbst. Doch gestern fasste ich endlich den Mut und trennte mich von meinem Mann. Es musste sein. Nach monatelangem Ringen, nach unzähligen Versuchen, unsere Ehe zu retten, war der Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr konnte. Manchmal ist der Mut zur Veränderung das Einzige, was einem noch bleibt, auch wenn der Weg dahin schmerzhaft und ungewiss ist. Ja, Ronja hat sich tatsächlich erst vor wenigen Tagen getrennt und ich kann so gut mitfühlen, wie es ihr gerade geht. Sharon, wie geht's denn dir nach dem Hören ihrer Geschichte?
Auf der einen Seite merke ich, dass ich ihn Mut sehen möchte. Es scheint, als wäre das keine einfache Entscheidung für sie gewesen. Das ist das eine. Das andere ist Trennungen. Ich glaube, keiner von uns mag Trennungen. Selbst wenn wir wissen, dass das für uns die richtige Entscheidung ist. Wenn wir uns trennen, verlieren wir auch ganz viele Zukunftsträume, ein Leben, einen Alltag. Ich sehe da beides. Wie ist es für dich, Alex? Was bemerkst du? Was fühlst du?
Also ich habe auch gemerkt, als wir zusammen gesprochen haben, da war diese totale Zerrissenheit, eine ganz echte Verzweiflung, was soll ich tun? Auch sehr viel Rechtfertigung und sehr viel, nicht sehr viel Mitgefühl mit sich selbst. Und das tat mir irgendwie leid, weil ich glaube, das Leben spielt manchmal so. Ne? Ich glaube, man kann sagen, ich will immer in diese Richtung gehen und schwupps, schlägt's anders zu. Also und irgendwie muss man ja nett zu sich sein. Es hilft ja nichts. Also.
Und das merkt man ja auch so, wie du an der Geschichte, die du von ihr, von Ronja erzählst. Sie hat sich das bestimmt nicht ausgesucht. Es gibt vielleicht böse Zungen, die sagen, ja, aber das ist doch kein Zufall, wenn man sich immer wieder mit jemand anderen trifft, immer wieder Ja sagt zu einer Affäre. Und trotzdem merkt man einfach ja dieses innere Dilemma.
Ja, total.
Dieses, oh, mir fehlt hier etwas. Und dieser Mensch, mit dem ich nach Amerika gezogen bin, mein Mann, es gibt gute Gründe, bei ihm zu sein. Aber dieser andere Mensch, bei dem fühle ich mich emotional so angekommen.
Ja, Ronja hat ja erzählt, dass sie gleichzeitig in ihren Mann und in ihren Kollegen verliebt ist. Und wie würdest du sagen, wie kann man denn für sich selbst mal solche widersprüchlichen Gefühle einordnen, ohne dass man gleich ins Selbsturteil fällt?
Also zum einen, wenn ich ihr zuhöre und die Art und Weise, wie sie von ihrem Kollegen spricht, ich fühle mich da verstanden, ich fühle mich dort gesehen, ich fühle mich dort aufgefangen. Diese Gefühle sind unglaublich schön, die geben uns ein warmes Gefühl. Und unsere Gefühle kommen erstmal ohne, ich sag mal, ohne moralischen Kompass. Wir können wütend auf Menschen sein, obwohl wir wissen, eigentlich haben wir kein Recht, wütend zu sein auf diese andere Person, weil wir selbst dafür verantwortlich sind. Weil wir können traurig sein über Dinge, von denen wir rational wissen, es gibt gar keinen Grund, darüber traurig zu sein. Wir können Angst vor Dingen haben, obwohl wir kognitiv und rational wissen, es gibt gar keinen Grund dafür. Und trotzdem haben wir diese Gefühle. Und diese Gefühle sind erstmal nur Informationen. Ein Gefühl wie, ah, ich fühle mich zu jemandem hingezogen oder ich fühle mich bei jemandem angekommen, ist erstmal nur eine Information. Ah, okay, was möchte mir das sagen? Vielleicht diese Affäre, dieser Kollege, der füllt meine Tasse. Da werden Bedürfnisse von mir ja erfüllt, die auf einer anderen Seite nicht erfüllt werden. Und mir hilft es, so im ersten Augenblick zu sehen, okay, das ist erstmal nur eine Information. Das Zweite, was helfen kann, ist, sich in die Position einer Freundin, eines guten Freundes, einer Freundin zu versetzen. Ah, okay. Ich kann so nachvollziehen als gute Freundin. Ich möchte, dass es dir gut geht und bei diesem Kollegen. Offensichtlich geht es dir mit dem so gut. Aber wahrscheinlich geht es dir auch mit deinem Mann so gut. Und dieses Mitgefühl, diese andere Perspektive kann ebenfalls helfen, mit Selbstmitgefühl auf uns zu schauen. Wie war es für dich, ihr zuzuhören? Hattest du das Gefühl, oh Mann, das ist eine ganz böse Person, die das jetzt absichtlich fingiert hat und mit einem ganz bösen Willen versucht hat, ihr Mann weh zu tun?
Nein, absolut nicht. Also ich finde, so wie sie erzählt hat, dass man ja wirklich einfach merkt, ne, dass da waren die besten Absichten dabei. Und dann, ja, dann hat die neue Situation einfach dafür gesorgt, dass sich die beiden ein bisschen aus den Augen verloren haben. Und ich glaube, das passiert ja auch wirklich oft in Beziehungen und auch in Langzeitbeziehungen, dass es immer wieder Phasen auch gibt, wo man ja gar nicht so nah aneinander ist. Ne? Und ich finde, wenn dann aber beide Seiten diese Bereitschaft haben, etwas zu tun und auch an der Beziehung oder an der Ehe zu arbeiten, dann kann man sich ja auch wieder näher kommen. Schwierig wird's, wenn das nicht so ist. Ne?
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen beim Zuhören. Was man raushört, ist so eine Art von Hilflosigkeit und auch ganz viel Schweigen. So in diesem Nebensatz, die Therapeutin ist so stolz auf mich, weil ich jetzt Sachen ansprechen kann. Es scheint, ich habe ja nicht mit ihr gesprochen, als wäre es gar nicht so leicht für sie gewesen, wirklich in Kontakt mit ihrem, ja jetzt Ex-Mann zu kommen und darüber zu sprechen, was ihr fehlt.
Ja, total. Und ich glaube, selbst wenn man dann nur anfängt, das vielleicht auch zu tun nach etlichen Schwierigkeiten und ja, dann irgendwie ein bisschen gar nicht so auf ganz so offene Ohren stößt, ne? Weil sie sagt ja, dass sie schon immer wieder auch versucht hat, ihre Bedürfnisse zu vermitteln, er aber eben so starr geblieben ist. Also ich kann schon auch verstehen, das tut weh, ne?
Was mir dazu noch einfällt, so ein Umzug, vor allem auf einen anderen Kontinent, plus ein Jobwechsel. Das sind stressige Phasen und Menschen gehen sehr, sehr unterschiedlich mit Stress um. Vielleicht war seine Art und Weise, mit Stress umzugehen, ein Rückzug. Ich kümmere mich erstmal um mich. Wenn wir im Stress sind, das ist das Zweite, haben wir oft keinen Sinn dafür, wie es anderen geht. Wir sind dann manchmal einfach wirklich mit uns selbst beschäftigt. Und es scheint, als hätte sie in dieser stressigen Phase vor allem Verbindung gebraucht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch geclashed.
Total. Also ich glaube auch, das kann man ganz gut nachvollziehen. Ne? Ich bin mir sicher, dass sie ja auch irgendwie so sagte, ja, sie hat Verständnis für die Situation. Ne? Wie du auch sagst, jeder geht anders mit neuen Voraussetzungen um oder auch mit einem neuen Alltag. Was ich aber trotzdem irgendwie interessant finde, dass sie ja sagt, dass er ja schon so physisch irgendwie da war, aber emotional einfach so unfassbar distanziert war. Und ich glaube, irgendwann, ne, auch vielleicht, wenn ein Partner nicht so gut über seine eigenen Gefühle sprechen kann. Das wissen wir jetzt hier nicht, weil wir nur ihre Sicht haben. Aber es kann ja sein, dass er das vielleicht gar nicht so gut kann. Ne? Aber diese emotionale Distanz, die zerstört irgendwann, oder?
Wir haben alle Krisen in unserem Leben. Wir haben alle Wendepunkte. Und was im Beispiel von Rondja und ihrem Mann sich gerade so zeigt, ist, wie ein unterschiedlicher Umgang mit Krisen dazu führen kann, dass wir uns nicht mehr verbunden fühlen. Und diese emotionale Distanz führt, glaube ich, dazu, dass natürlich jeder in seiner eigenen Ecke ist, jeder mit seinem eigenen Schmerz, seiner eigenen Überforderung, führt dazu, dass man auch über Dinge nicht mehr sprechen kann, weil dann verschiedene Punkte wie Minenfelder werden. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, wir könnten was am Wochenende machen, dann könnte es eventuell zum Konflikt führen, weil die eine Person vielleicht Ruhe braucht, wo das Gefühl wird, oh, ich muss dich da emotional so halten. Kann es aber nicht, weil ich mich selber halten muss. Diese emotionale Distanz kann, je nachdem, welchen Bindungsstil ich habe, auch dazu führen, dass ich mich selbst abwerte und führt auch vielleicht zu mehr Konflikten.
Was ich an dieser Situation wirklich, also so, was sich für mich irgendwie so schwierig und kompliziert anfühlt, wirklich körperlich schon angefühlt hat, als sie ihre Geschichte erzählt hat, war so diese Frage, ab wann hoffe ich noch darauf, dass da was kommt, dass, ne, dass auch mein Partner sich irgendwie für mich entscheidet und sagt, okay, mir geht's vielleicht gerade nicht gut, aber ich werde was ändern oder mir fehlt vielleicht das und das, ich bräuchte von dir irgend so eine Art von Bereitschaft. Und ab wann es de facto die Erkenntnis ist, dass die eigenen emotionalen Bedürfnisse einfach dauerhaft nicht erfüllt werden. So, und sich dabei dann nicht so egoistisch zu fühlen, weil das war definitiv für sie auch so ein Thema, dieses, ach je, hätte ich nur irgendwie anders, ne, so.
Das ist eine gar nicht so leichte Frage, für die es auch keine pauschale Antwort gibt. Was sein kann, und ich habe jetzt nur einen kleinen Ausschnitt gehört, manchmal wissen wir noch gar nicht, was unsere emotionalen Bedürfnisse sind. Ich stelle mir das so vor wie, stell dir vor, du willst ein Bild malen. Und eine Person kommt mit 5 Farben daher, wunderschönen Farben. Und du sagst, oh, super, mit diesen Farben kann ich ein Bild malen. Und dann siehst du woanders, sei es, weil du jetzt in dem Fall eine Affäre oder weil du auch die Beziehungen von anderen siehst. Ah, es gibt noch viel mehr als diese 5 Farben.
Mhm.
Da gibt es nicht nur Gelb und Grün und Blau, sondern da ist vielleicht auch Orange und Lila oder vielleicht ein dunkleres Grün, ein helleres Grün. Und ich finde das richtig, richtig gut. Ich würde gerne auch mit diesen Farben dieses Bild zu Ende malen. Und es kann es sein, dass die andere Person sagt, super, die Farben finde ich spannend. Lass uns die mit reinholen. Es kann aber auch sein, dass die andere Person sagt, aus welchen Gründen auch immer, diese Farben habe ich einfach nicht. Und was machen wir dann? Dann ist mit der anderen Person überhaupt nichts falsch. Es ist nur, dass wir vielleicht merken, oh, unser, das, was wir brauchen, ist ein bisschen differenzierter geworden oder hat sich verändert, weil sich Bedürfnisse verändern. Es geht dann vielleicht mehr um die Frage, ist man gemeinsam bereit, mehr Farben, andere Farben in die Beziehung mit reinzubringen?
Total, ich meine, das ist ja auch das Schöne eigentlich an Beziehungsarbeit, wenn wir mal ehrlich sind, dass man quasi so, man hat natürlich dieses eine Leben von der einen Person, das andere Leben von der anderen Person und gemeinsam schafft man ja auch so einen schönen dritten Raum, ne, den man so schön gestalten kann, wenn man denn möchte. Und manchmal will halt der eine nicht so und ich finde das total schön, wie du das gerade gesagt hast, dass ja weder mit der einen noch mit der anderen Person deshalb irgendwas falsch sein muss, sondern dass halt, ja, die Gemeinschaft hier gerade nicht funktioniert.
Weißt du aus dem gemeinsamen Gespräch mit ihr, wie ihr Partner darauf reagiert hat, wenn sie sich ihr diese emotionalen Bedürfnisse gewünscht hat? Weil es aus der Erzählung habe ich gehört, da gab es viel Abwertung und habe mich gefragt, war das immer so? Hat sich das verändert?
Also sie hat vor allem von der Situation, seitdem die beiden zusammen in den USA leben, gesprochen, von davor nicht. Das heißt, das wissen wir nicht unbedingt. Und sie hat aber gesagt eben, dass es da sich vor allem so herauskristallisiert hat, dass irgendwie schon immer so ein bisschen so war, das hat sie schon gesagt, aber dass es ihr wie dort bewusst wurde, auch natürlich irgendwie im Vergleich, ne? Aber halt, dass wenn sie sich an ihn gewendet hat, dass es ja einfach, dass er immer mehr so war, ja gut, wenn du halt dich weiterentwickeln willst, dann mach das halt, aber ohne mich, so. Und auch so, wie sie es erzählt hat, klang das so, als wäre er da so relativ abgeklärt, so, ist in Ordnung für mich, dann zieh weiter. Vielleicht war er nicht der große Romantiker, das lässt der Antrag ja so ein kleines bisschen vermuten aus ihrer Erzählung, von den Wörtern, die sie dafür benutzt hat. Aber mein Bauchgefühl, als ich zugehört hatte, war schon so ein bisschen, dass es irgendwie eher immer schon so ein bisschen war. Und ihr das aber jetzt erst aufgefallen ist. Was ja auch okay ist, ne? Manchmal fällt es einem erst später auf. Das ist ja auch nicht schlimm.
Total, es ist überhaupt nicht schlimm. Und es ist auch in Ordnung zu sagen, ich bin nicht die große Romantikerin, um dann zu merken, nee, es macht mir doch mehr Freude, wenn es ein bisschen tiefer geht emotional.
Ja.
Aber ja, ich hatte auch das Gefühl, zumindest aus der Erzählung, dass es von Anfang an eben eher pragmatisch war oder emotional nicht so tief ging.
Ja, und ich meine, wenn man da vielleicht auch anfangs dann, ne, sich vielleicht irgendwie denkt, ja, okay, alles andere ist doch aber toll, dann, mei, dann gibt's halt keine tiefgründigen Gespräche oder nicht so eine starke Zuneigung, wie ich sie gerne hätte, nicht so lachen, bis der Bauch wehtut, mei, dafür ist das andere gut, kennt man ja auch, ne, manchmal wägt man so ab innerlich, aber irgendwann holt's einem dann meistens doch wieder ein, ne? Ich glaube ja, ich bin wirklich davon überzeugt, würde man von Anfang an ganz tief in seinen Bauch reinspüren, dann weiß man es eigentlich schon früher. Als will man nicht so.
Aber ich glaube, dass ganz viele von uns auch übersehen oder verlernt haben, auf ihre Intuition zu hören. Ich habe ganz oft in meinen Sitzungen auch die Frage, erwarte ich denn zu viel? So ist das, was ich mir wünsche, darf ich das denn?
Ja.
Und hier könnte man vielleicht auch, hatte ich die Frage stellen, vielleicht hat sie sich, bevor sie dann ihren Kollegen kennengelernt hat, gar nicht erlaubt, mehr zu dürfen, mehr wollen zu dürfen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also es klingt zumindest so, dass da wie jemand so ein bisschen auch wach wurde, ne, in dem Moment. Weil es irgendwie schön war, auch das neue Leben da zu entdecken und die ganzen neuen Kontakte zu knüpfen.
Und wenn wir in Beziehung sind, dann ist die eine Frage, die wir uns oft stellen, so bin ich sicher. Und wenn ich so reinhorche, dann klingt es, als wäre sie mit ihm ganz sicher gewesen, auf vielen Ebenen. Aber die zweite Frage, die wir uns stellen dürfen, ist, am I deserving? Darf ich fragen? Darf ich mir mehr wünschen? Darf ich lachen? Darf ich mit dir in Verbindung gehen? Am I deserving?
Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung her? Ronja hat ja erzählt, sie hat schon versucht, irgendwie die Affäre zu beenden, weil sie sich da massiv selbst für verurteilt, weil sie gesagt hat, ja, sie ist eigentlich so eine ehrliche Haut, sie ist eine treue Haut, sie weiß nicht, um Himmels Willen, wie sie da reingestürzt ist und deshalb wollte sie davon weg. Aber dann hat dieser andere Mann, dieser Kollege eben doch so um sie gekämpft, dass natürlich, und auch da, ne, wenn natürlich der Ehemann da nicht so viel tut und man sich das eigentlich wünscht und dann gibt einem das der andere. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ja, aber nichtsdestotrotz, was würdest du aus deiner Erfahrung sagen? Welche Strategien helfen denn dabei, auch so seine persönlichen Grenzen, ich rede jetzt mal von Grenzen, zu erkennen oder auch so einzuhalten? Also dass man vielleicht auch einfach für sich wieder Klarheit gewinnt.
Also, ich glaube, ein Punkt ist ein, ich überlege gerade ein wenig, ganz laut und leise, ein Punkt ist die Ehrlichkeit zu sich selbst zu spüren. Wenn ich mich selbst nicht spüre, dann kann ich auch keine Grenzen ziehen und erst recht auch keine Grenzen oder Bedürfnisse kommunizieren. Ich glaube, dass es einen Teil gab, der dachte, es ist gut für mich, so wie es ist. Ich darf gar nicht mehr wollen dürfen. Das ist zumindest meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob die passt. Was sagst du dazu, Alex?
Na, ich finde, da bist du auf dem richtigen Weg.
Okay. Das heißt, der erste Schritt ist, ich muss erstmal zu mir selber ehrlich sein. Ich darf mir auch eingestehen, dass ich, so wie es gerade ist, nicht zufrieden bin. Und dann geht es, glaube ich, im ersten Schritt, weil mein Kopf ist, wahrscheinlich hat sie viel mit sich überlegt und gerungen, wie weit kann ich gehen und wie kann ich es meinem Mann sagen? Und ich glaube, es ist ganz viel Gespräch in ihrem Kopf so stattgefunden. Ganz viel Selbstverurteilung, ganz viel, das fühlt sich aber gut an, aber mit meinem Mann kann ich das nicht haben. Oder wenn ich es ihm jetzt sage, dann ist er wütend. Aber was ist, wenn ich das einfach beende? Wie komme ich da am schnellsten wieder raus? Und ich glaube, aus diesem inneren Dilemma konnte sie nicht ganz für sich herausfinden, wie sie damit umgehen möchte. Und das ist per se überhaupt nicht, also es ist erstmal was sehr Menschliches. Manchmal kommt man in Situationen, wo man sich fragt, wie bin ich denn da bloß gelandet? Und wo man sich dann fragt, wo hätte ich denn abbrechen, abkürzen, anbiegen, was auch immer sollen? Und ich glaube, wir alle kennen manchmal diese Momente im Leben, wo man sich denkt, wie bin ich hier gelandet? Und was dann meistens hilft, ist gar nicht die Frage, wie bin ich hier gelandet, sondern wie will ich damit umgehen? Und sie hat das ja ganz schlau gelöst, indem sie gesagt hat, okay, ich kann es für mich nicht alleine lösen. Ich hole mir in diesem Fall Unterstützung. Ich hole mir jemanden in Form zum Beispiel einer Therapeutin, um besser zu verstehen, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um. Und dann, was sie ja auch gut gemacht hat, war, okay, ich merke, es gibt ein Bedürfnis, was ich habe. Ich versuche nochmal mehr in die Kommunikation mit meinem Partner zu gehen. Ich entscheide mich ganz, ganz mutig dafür, in so eine Konfrontation zu gehen. Zu sagen, hey, da fehlt mir was. Um dann zu merken, okay, Beziehung, dazu gehören immer mehrere Personen. Auf seiner Seite gibt es nicht so viel Raum, Bereitschaft, Motivation, Fähigkeit, um in diese gemeinsame Beziehung zu investieren. Und dann hat sie eine Entscheidung gefällt. Das heißt, eigentlich hat sie das, so blöd die Situation dann wahrscheinlich für sie war, gut gelöst.
Ja, dass sie sich getrennt hat, war ja wirklich erst kurz vor unserer Aufnahme jetzt. Also, und sie war dann auch so, hey, übrigens, es gibt ein Update, ich habe das jetzt gemacht. Und da ist natürlich dieses diffuse Gefühl, ne, darauf würde ich super gerne später noch mal eingehen. Was ich gerade so mir wirklich im Kopf notiert habe, als du gesprochen hast, du sagtest, dass viele Menschen sich selber nicht erlauben, mehr zu wollen oder ne, sich selber das bisschen verbieten. Wie lernt man denn mehr wollen zu dürfen? Liegt das nur an der Intuition oder?
Also manchmal ist das so, das ist ein, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl in dir kennst. Vielleicht ist es auch jetzt, wer jetzt zuhört, dass man sich denkt, ah, dieses Gefühl, da geht direkt was bei mir auf in meinem Herzraum. So ein Wunsch nach, eigentlich würde ich gern mehr. Und dann kommt aber schnell etwas, was sagt, oh, darf ich das dann? Für mich sitzt dieses Gefühl ein bisschen, das sitzt nicht im Kopf, sondern es sitzt vielleicht, bei mir sitzt es im Herzraum oder im Solarplexus-Bereich. Weißt du, wo bei dir dieses Gefühl sitzt?
Kann ich ganz gut nachvollziehen, ist bei mir auch so in dem Solarplexus-Bereich. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich nicht ganz bei mir bin, dass es mir total hilft, mir Wärme auf den Bereich zu legen, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann mich halten und ich kann irgendwie lieb zu mir sein. Und dann kann ich viel besser auf meinen Bauch hören. Also ich weiß nicht, ob es irgendjemand anders auch so geht, aber mir hilft's.
Mir ebenfalls. Ich mag auch meine Hand hier. So, dann bin ich mit mir selbst in Verbindung. Für andere zeigt sich dieser Wunsch nach, ich will mehr, auch durch unangenehme Gefühle wie Eifersucht und Neid. So, ich hätte das irgendwie auch gern.
Okay, das finde ich aber interessant, dass sich das auch so zeigen kann.
Und das Spannende ist, wir sind dann vielleicht neidisch, aber erlauben uns das nicht und erlauben das anderen auch nicht. Also es könnte ja zum Beispiel sein, dass du ein bisschen neidisch bist auf deine Kollegin, deinen Kollegen, der jetzt die Gehaltserhöhung bekommen hat. Und ein Teil von dir denkt sich, der hat das doch gar nicht verdient.
Ich glaube, die Situation kennen, also vielleicht jetzt nicht die exakt, aber so eine Situation kennen wir, glaube ich, alle.
Dann ist es ja ganz spannend, weil offensichtlich gibt es da etwas in dir, das sagt, ich hätte auch gern mehr Geld oder ein anderes Gehalt oder was auch immer gerade in dir das Gefühl von Neid auslöst. Und das zeigt dir, ah, offensichtlich will ich da auch mehr. Es kann auch sein, dass du dann zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht hast du einen Kinderwunsch und merkst, oh, ich kann das gerade gar nicht gut hören, wenn andere von ihrer Schwangerschaft erzählen. All das sind ja Gefühle, die sagen, ich wünsche mir mehr. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das verdient habe und ob ich es mir erlauben darf. Oder ob das für mich möglich ist.
Ich finde das total schön, weil ich glaube wirklich, die meisten Menschen, oder man hört irgendwie auf danach, nach dem Gefühl. Ne? Man denkt so, wenn man sich denn schon mal eingestanden hat, dass man vielleicht neidisch oder wütend ist oder sich irgendwie denkt so, aber dann kommt gleich dieses, oh, stopp. Ist das Angst vor Veränderung, vor Dingen, die man nicht weiß, vor der großen Unbekannten?
Also es kann ganz tatsächlich ganz oft sein. Manchmal ist es auch so, dass positive Dinge uns aus unserer Mitte rausbringen. So, ich freue mich auf die Gehaltserhöhung oder auf den neuen Job oder auf den Umzug oder auf die Hochzeit oder auf was auch immer es an schönen Dingen gibt. Dass ich mir das einzugestehen, das macht mir vielleicht auch ein bisschen Angst. Und um zurückzukommen zu Ronja, ich glaube, zu merken, dass da mehr möglich ist, das bringt einen erstmal durcheinander. Weil man ja denkt, ich dachte, ich heirate den Mann, der am allerbesten zu mir passt. Weil wer hätte sie gewusst, Mann, der ist schon okay, aber eigentlich ist gar nicht die Person, die gut zu mir passt. Mit Sicherheit hätte sie nicht geheiratet. Um dann aber zu merken, Moment mal, es gibt ja noch so viel mehr, wenn ich über meinen eigenen Tellerrand hinausblicke. Darf ich das denn? Darf ich denn mehr wollen? Das bringt uns manchmal in eine ganz schön verflixte Situation.
Würdest du sagen, dass diese Mechanismen, dass man sich eben zum Beispiel gar nicht erlaubt, selber mehr zu wollen, auch irgendwie dazu führt, dass Frauen, tatsächlich öfter Frauen, in unbefriedigenderen Partnerschaften oder Beziehungen, Affären festhalten? Oh gut, Affären vielleicht nicht, aber wobei, ich bleib dabei.
Ich glaube, dass viele Frauen tatsächlich gelernt haben, erstmal nicht zu viel zu wollen.
Ja.
Wer gelernt hat, erstmal ein People-Pleaser zu sein und anständig zu sein. Und dazu gehören die meisten Frauen. Die wenigsten Frauen haben gelernt als Kinder, dir steht die Welt offen. Du darfst so viel wissen und fragen und wollen dürfen, wie du möchtest. Im Gegenteil, die meisten Frauen haben gelernt, dass wenn sie zu viel fragen, dann sind sie bossy oder dann sind sie überambitioniert oder dann sind sie Dieben oder dann sind sie Prinzessinnen, die anstrengend sind. Das heißt, eine Frau, die viel will, wird erstmal oder wurde lange Zeit gesellschaftlich gar nicht als was Positives wahrgenommen. Eigentlich ist es ja ganz schön zu wollen. Ich finde, zu wollen kann uns ja Flügel wachsen lassen.
Ja,
ich finde
total.
Auch, zu wollen, das ist ja eine Art von Verlangen, ist auch was ganz Verletzliches. Zu wollen ist auch etwas Lustbringendes. Eigentlich was wunderschönes. Was aber lange Zeit, glaube ich, wofür es lange Zeit gar keinen Raum gab.
Sie hat sich ja quasi mehr oder minder den Raum jetzt auch gegeben und ist aber schon auch so, dass sie, also das hatten wir ja vorhin schon mit diesen ganzen Fragen, hätte ich mich anders verhalten können, hätte ich es irgendwie verhindern können, darüber hatten wir ja schon gesprochen, das steckt natürlich viel in ihr drin. Aber gleichzeitig stellt sie sich schon auch die Frage, wie kann ich jetzt eigentlich so für mich so ein stabileres Lebensgefühl auch aufbauen? Also wie kann ich mir selbst wieder Sicherheit geben? Was würdest du sagen, gibt es da aus deiner Erfahrung irgendeine Methode, irgendeine Übung, irgendwas, das man tun kann, um da ein bisschen mehr bei sich anzukommen?
Kannst du mir noch mehr beschreiben, was für sie dieses unstabile, dieses unsichere Lebensgefühl so ausmacht?
Ja, sie sagt natürlich, dadurch, dass die Trennung jetzt da ist, da gibt's erstmal diesen ganz organisatorischen Aspekt, sage ich mal. Dieses, ich werde wohl zurück nach Deutschland gehen, obwohl ich mir ja auch so ein bisschen was hier aufgebaut habe, aber ist irgendwie nicht so. Und da sagt ihr Mann übrigens noch dazu, er zahlt ja jederzeit gerne den Flug, Geld spielt keine Rolle. Das hat sie noch gesagt, das stand nicht in der Geschichte. Und die zweite Situation, dieses, was sie so unsicher werden lässt aktuell, ist natürlich diese Gefühle, die sie immer noch für diesen anderen Mann hat und wo sie gerade wirklich einfach nicht weiß, wie soll es da weitergehen. Und sie hat es so, wie ich finde, echt ganz, ganz schön gesagt. Sie hat so erzählt, sie will sich eigentlich diese Chance auf diese Liebe, die sie ja irgendwie total glücklich macht, nicht selber nehmen durch irgendwelche Pausenregeln, weil man das ja tun muss nach einer Beziehung oder nach einer Ehe. Und da stellt sie sich so viele Fragen und weiß nicht so genau, wie soll es da weitergehen. Und all das ist natürlich, lässt natürlich tiefe Verunsicherung auch übrig, ne?
Was ich eigentlich ganz schön finde, jetzt im Zuhören über diese doch wichtigen Details, es scheint, als wäre die Entscheidung, also als wären das so zwei getrennte Entscheidungen gewesen. Im Sinne von, will ich bei meinem Mann bleiben und will ich beim Kollegen zusammenkommen?
Ja.
Und manchmal, wenn Menschen in Affärensituationen feststecken, dann ist es oft wie eins, will ich mit der einen Person zusammen sein oder will ich mit der anderen Person zusammen sein? Ehrlicherweise kann man Menschen schlecht miteinander vergleichen. So Menschen sind so komplex, dass man jetzt gar nicht auf dem Papier schreiben kann, Person A ist besser als Person B. Und ich finde deswegen sehr gesund, dass sie für sich erstmal die Entscheidung gefällt hat, möchte ich mit meinem Mann zusammen sein oder möchte ich mit ihm nicht zusammen sein? Ist das die Beziehung, die ich mir vorstelle? Weil jetzt im Erzählen klingt es so, ich habe mich jetzt von meinem Mann getrennt und jetzt ist die nächste Entscheidung, will ich mir mit meinem Kollegen ein Leben aufbauen? Oder will ich zurück nach Deutschland oder muss ich zurück nach Deutschland?
Und da dann noch dazu, und wenn ja, kann ich eine Fernbeziehung führen? Auch diese Gedanken kamen schon dazu.
Das heißt, es sind viele, viele kleine Einzelentscheidungen, die gerade anstehen. Und wie kann ich mir ein stabileres Leben aufbauen? Wie kann ich da Sicherheit haben? Was mir persönlich helfen würde in so einer Situation, ist tatsächlich, mit meiner Intuition zu arbeiten. Weil das eine so komplexe Situation ist. Wenn wir jetzt einfach so ein Buch aufnehmen könnten und dann würden wir sehen, hier, das ist der perfekte Lebensplan für Ronja. Ich würde ihn dir sofort geben.
Ja.
Sofort würde ich sagen, so hier, das sind die richtigen Entscheidungen, die du fällen musst, damit du am Ende ein glückliches Leben hast. Aber dieses Buch habe ich nicht. Dieses Buch gibt es auch, glaube ich, nicht. Was wir aber stattdessen machen können, ist zu sehen anhand unserer Intuition, was ist gerade die beste Entscheidung.
Ja, weil ich finde, wenn man eine Entscheidung trifft, die sich für einen richtig anfühlt, für den Bauch, fürs Herz, auch wenn der Kopf irgendwie sagt, nein, der ist ja meistens nicht so der gute Berater, und man das immer wieder tut, dann häuft man doch eigentlich in der Rückschau nur gute Entscheidungen an, weil man konnte sie alle tragen. Weil ich glaube irgendwie bei solchen Fragen, soll ich nicht, schwingt ja auch irgendwie, oder ich weiß nicht, wie siehst du das, da schwingt doch auch irgendwie immer so ein bisschen, werde ich es bereuen mit.
Das, was du sagst, ist auf ganz vielen Ebenen wichtig, nämlich ich komme wieder in meine Entscheidungsfähigkeit, in mein Empowerment. Ich empfinde das, Entscheidungen zu fällen. Ich empfinde das als etwas so Befreiendes. Und wenn wir mit dem Kopf diese Entscheidung lösen wollen, dann können wir entweder auf vorherige Erfahrung zurückgreifen, aber wenn es die nicht gibt, dann wird es schwer. Oder wir orientieren uns an Entscheidungen, an Meinungen und Perspektiven von anderen Menschen. Aber damit geben wir ganz viel von unserer Entscheidungsfähigkeit ab. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo sie für sich eintünt, und es kann sein, dass sie sich anschaut, was sind meine Werte? Es kann sein, dass sie schaut, was sagt mein innerer Kompass? Wo führt der mich hin? Und was ich vielleicht noch ergänzen würde, in diesem entscheide ich mich, die Erlaubnis, Fehler zu machen. Mhm. All das kann dazu führen, dass sie am Ende des Tages sagt, hey, so wie ich mich entschieden habe, was das Beste, wie ich es bis dato machen konnte. Und hätte ich mehr Informationen gehabt oder andere Informationen, dann hätte ich es vielleicht anders gemacht. Aber mit den Informationen, die ich hatte, weiß ich, dass ich all das gemacht habe, was bestmöglich möglich war.
Was würdest du sagen, was für Methoden vielleicht gibt es auch noch, um sich so ein bisschen von Schuldgefühlen oder von innerem Druck oder der Angst vor, ich mache Fehler, zu befreien?
Also eigentlich braucht es ja wahrscheinlich verschiedene Tools. Ich schaue mal, ob ich für jedes einzelne dieser Gefühle was mitgeben kann. Also das eine höre ich ist so ein Bereuen. Mhm. Und wir Menschen machen ganz oft den Fehler, dass wir Situationen aus der Vergangenheit, aus dem Wissen, das wir heute haben, bewerten. Das heißt, wir bewerten mit dem Wissen, ich werde meinen Kollegen kennenlernen in Amerika und dann werden wir uns dann bewerten wir, vielleicht war die Entscheidung, die Person zu heiraten, falsch. Mhm. Aber die Entscheidung, dass es falsch ist, diesen Mann zu heiraten, da hat sie noch nicht die Information gehabt, dass sie dann ihren Kollegen kennenlernen wird oder dass dann diese Anfangszeit in Amerika sehr, sehr stressig sein wird oder dass sie sich einsam fühlen wird. Und das heißt, diesen Bias, da müssen wir aufpassen. Das heißt, das ist das allererste, das ist eine gedankliche Verzerrung. Weil zu dem Zeitpunkt, wo sie die Entscheidung gefällt hat, dass sie ihren Mann heiratet oder dass sie nach Amerika zieht, das wusste sie damals noch nicht. Und das Gleiche wird auch jetzt sein. Jetzt wird sie eine bestimmte Entscheidung fällen und sollten irgendwann Informationen reinkommen und sie sich denken, das war nicht die beste Entscheidung meines Lebens. Dann wünsche ich ihr ganz viel Mitgefühl, weil sie dieses Wissen, was sie dann vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren hat, einfach heute noch nicht hatte. Macht das Sinn?
Ja, total. Ich nicke hier gerade. Es ist kein Videopodcast, aber ich nicke.
Und wir haben das ja oft, ne? So im Nachhinein hätten wir Sachen besser gewusst. Wusste sie damals noch nicht. Und sich das noch mit einer Erinnerung zu rufen, sie wusste das noch nicht. Außerdem, um fair zu sein, damit sie an diesen Punkt kommt, dass sie heute weiß, sie hat andere Bedürfnisse in Beziehungen, musste sie diesen Weg durchlaufen.
Ja, total. Sonst im Zweifel findet man es leider auch nicht raus ohne irgendeine Art von Erschütterung. Ne? Manchmal braucht man vielleicht auch eine Erschütterung, um zu spüren wieder.
Und ich bin mir so sicher, dass sie auch so viel mehr Mitgefühl hat mit Menschen, die plötzlich in Situationen sind, die nicht dem eigenen moralischen Kompass entsprochen haben. Und wie viele von uns sagen, ach, in so einer Situation werde ich niemals sein. Weil das mit meinen Werten überhaupt nicht zusammenpasst. Stimmt. Und manchmal kommen wir trotzdem in Situationen, die uns so menschlich werden lassen. Und das zeigt uns ganz viel Demut und Mitgefühl, auch mit anderen. Dann, was waren die anderen Gefühle? Magst du mir die nochmal erzählen? Welche anderen Gefühle wir noch haben?
Dieser innere Druck, dass man ja irgendwie, ne, dass man so vielleicht diesen Druck verspürt, okay, ich muss jetzt auch irgendwie funktionieren oder überhaupt der Druck, die Ehe muss funktionieren oder jetzt muss ich doch glücklich sein, ich habe das ja hinter mir. Es sind ja verschiedenste Arten, wie man sich da selber einen Druck machen kann, aber natürlich auch von außen. Ne? Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen.
Also, ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil allein solche Worte, ich muss jetzt funktionieren, ja. Ich muss jetzt glücklich sein, ich muss. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber vielleicht ging es dir auch so. Mein Körper war direkt angespannt.
Ja, ja. Ja, man muss gar nichts grundsätzlich. Ne? Aber manchmal sind wir so zu uns. Ne? Dann sagen wir, oh, ich hätte oder ich müsste das doch anders können. Dann sind wir so gemein zu uns.
Wir sind dann ganz gemein zu uns.
Ja.
Und wenn wir jetzt in das Gefühl reinschauen, wie so, ich fühle mich glücklich, ich fühle mich zufrieden. Wie fühlt sich das an?
Ja, viel leichter, da fängt man doch gleich an zum Grinsen.
So, es fühlt sich leicht an und man grinst und da ist gar kein Druck. Und jetzt ist es natürlich gemein, weil ich sage, ah, okay, das eine ist allein sprachlich schon so Anspannung und das andere fühlt sich entspannt an. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir vom einen ins andere? Also, es gibt verschiedene Wege. Das eine ist, dass ich finde, wir haben, und es gibt eine ganz starke Verbindung zwischen Kopf und Körper. Manchen hilft es, in so Situationen, in denen sie so viel Druck empfinden, tatsächlich erstmal sich zu schütteln oder zu lachen. Na, deswegen gibt es ganz viele, ich sag mal, Hacks, Tricks, die sagen, schau mal, dass du deinen Körper in etwas Entspanntes reinbringst. Von ich mache Yoga oder ich klemme mir einen Stift zwischen die Zähne und schau mal, wie sich dann die Sachen anfühlen. Es kann auch sein, allein dieses, okay, ich merke selbst, dass ich mir da gerade den Druck mache und kann ein kleines bisschen über mich lachen, dass das schon etwas ist, was es uns leichter macht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber man holt sich auch ein bisschen selber aus dieser Spirale raus. Wenn man wieder im Moment ist, wenn man sich mal kurz mit seinem Körper beschäftigt und nicht mit den ominösen Gedanken, die da überall herrschen.
Und das ist quasi genau das, was wir wollen. Wir wollen wieder im Moment sein, weil hätten wir schon Lösungen für diese Themen, dann würden wir das ja schon machen.
Ja, das stimmt.
Oder? Also wüsste sie schon, wie ich jetzt hier in diesem Augenblick am besten Sicherheit kreieren könnte, dann würde sie es ja wahrscheinlich machen. Aber offensichtlich hat sie noch nicht die Antwort. Und dann ist es gut, im Moment zu sein.
Was wir im Gespräch auch noch so ein bisschen gemerkt hatten, war, dass, und da meinte ich jetzt so ein bisschen, lass uns gerne mal nach außen quasi schauen. Das war ja der Anfang der Geschichte, dass sie erzählte, dass sie selber stolz war, die erste ihrer Geschwister zu sein, die heiratet und auch ihre Eltern so wahnsinnig stolz waren. Und sie hat im Gespräch erzählt, das liegt jetzt nicht daran, dass ihre Eltern wahnsinnig traditionelle Rollenbilder hätten, also schon auch ein bisschen, aber nicht nur, sondern die haben sich halt wahnsinnig gut mit ihrem Mann verstanden. Für die war er immer der Mensch, der sorgt für meine Tochter, für unsere Tochter, der ist da, ist ihr sicherer Hafen, so, wie sagt man so schön, der Retter in silberner Rüstung, nein, der Ritter in silberner Rüstung. Und sie sagt, wenn sie darüber nachdenkt, diesen Menschen zu sagen oder auch anderen Menschen, die vielleicht immer gedacht hatten, oh, die beiden sind so ein Traumpaar, das zu erzählen, dann hat sie total Angst, dass sie enttäuscht, dass man sie fallen lässt. Und das ist was, wo sie sagt, das blockiert sie aktuell so in ihrem Denken, diese Angst davor, Erwartungen von anderen nicht zu entsprechen. Also wenn man es weiterdenkt, ist es ja wahrscheinlich so. Hättest du da noch, und ich glaube nämlich, also es wird nicht nur Ronja so gehen, ne? Und Ronja ist Mitte 30, das vielleicht noch als Erwähnung, sie ist jetzt nicht Anfang 20. Und trotzdem fragt sie sich irgendwie so, boah, wie kann ich das anderen beibringen oder verurteile ich mich immer noch zu viel? Ich glaube, da steckt ganz viel drin in so einem Satz, ne?
Ich merke auch gerade beim Zuhören, umso mehr Informationen ich bekomme, umso mehr Mitgefühl habe ich mit ihr.
Ja.
Weil wenn dann auch noch von außen gesagt wird, der Mann, mit dem du zusammen bist, dein Ehemann, der ist perfekt. In so einer Situation sich dann noch zu überlegen, ich hätte aber gern was anderes oder ich habe dann noch andere Bedürfnisse, da fühlt man sich fast ein bisschen wie gierig. So kriege ich den Mund denn nicht voll, weil die anderen finden ja schon, dass der so toll ist. Ich sollte mich doch damit schon zufrieden geben. Das war nur so ein weiterer Gedanke, um zu verstehen, okay, deswegen war das für sie so schwer zu gehen.
Ja.
Okay, aber jetzt zu der Frage, wie können wir uns von den Meinungen anderer so abgrenzen? Und das ist gar nicht so leicht. In dem Moment, in dem wir soziale Wesen sind, ist uns natürlich die Meinung unserer Menschen, also unserer Mitmenschen wichtig. Und es ist auch zum Teil gesund zu sagen, ich schau mal, wie es den anderen geht, weil die unser soziales Referenzsystem sind. Und die Frage ist dann einfach nur, wann wird's zu viel? Wann achte ich mehr darauf, die Erwartung anderer glücklich zu machen, als zu sehen, ob es mir damit gut geht? Was helfen kann, und das machen wir ganz oft in der systemischen Therapie oder auch Beratung, tatsächlich ein Perspektivenwechsel. Weil manchmal denken einfach nur wir uns, dass die andere Person diese Erwartungen an uns stellt. Und das muss gar nicht sein. Und es könnte ja sein, dass die Eltern gar nicht die Erwartung haben, dass sie mit ihm zusammen ist. Dass sie gar keine Erwartung haben, wenn man sie fragen würde, sondern einfach sich nur wünschen, dass ihre Tochter glücklich ist.
Ja, total. Also die Angst ist auch so ein schlechter Berater, ne? Weil die einem auch so schnell vorgaukelt, dass nur weil sich jemand vielleicht über die Hochzeit gefreut hat, dass das Nonplusultra sein muss. Weil klar, ne, ich meine, es gibt auch Familien, die zerrütten an solchen Sachen. Das muss man jetzt einfach auch mal sagen. Das kann passieren. Aber es kann ja auch so viel anderes passieren. Nämlich, dass man Mitgefühl hat mit seinem Kind und irgendwie sagt, hey, ich sehe, wie du hier haderst und es tut mir leid.
Oder sowas wie, und es war ein toller Mann. Und ich bin froh, dass du schaust, wie es dir geht. So, ja, das ist ein toller Mann und trotzdem bist du meine Tochter, mein Sohn. Und mir ist doch wichtig, dass du glücklich bist. Aber ja, das sagt sich natürlich von außen immer ganz leicht, mit ganz viel Hoffnung und Positivität, dass Menschen von außen auch freundlich sein könnten. Stimmt, es gibt Menschen, die sind bewertend. Und die Frage ist, wie gehe ich denn mit Menschen um, die dazu neigen, andere Menschen negativ zu bewerten?
Ja, und ich meine, im Endeffekt das Einzige, was wir in der Hand haben, ist, wie wir darauf reagieren, ne? Wie gehe ich damit um? Also was kann ich denn wirklich steuern? Und das ist ja nur die eigene Reaktion.
Genau. Ich kann meine Reaktion, ich kann meinen Umgang damit in die Hand nehmen. Ich kann mir auch erlauben, die Bewertung anderer Menschen bei ihnen zu lassen. Das ist nicht so leicht. Aber vorhin habe ich es ja schon gesagt, umso mehr wir dann Informationen haben, desto weniger schwer können wir Sachen so bewerten. Und ich glaube, das ist ja dein Gefühl, das ist auch mein Gefühl jetzt im Gespräch. Umso mehr ich von ihrer Seite höre, umso mehr Mitgefühl habe ich mit ihr. Wenn man das in den ersten Gedanken nur hört, so okay, da ist eine Frau, die ist ja mit einem Mann nach Amerika gegangen und dann hat sie eine Affäre, dann ist sie gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass es so viel leichter ist, das dann zu bewerten und zu sagen, oh, das macht man aber nicht und das ist ganz furchtbar. Aber wenn man dann versteht, okay, da ist so eine Einsamkeit gewesen und da ist vielleicht ein Moment von, ich bewerte mich selbst, da ist vielleicht ein inneres Dilemma. All solche Sachen helfen, um zu verstehen, okay, da wollte niemand jemand anderem wehtun.
Ja, total. Und ich glaube, sich da auch ein bisschen selbst zu verzeihen, ne? Weil das keine Absicht war. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, weil im Endeffekt, ja, natürlich so eine Scheidung, so eine Trennung, das tut weh. Dem anderen tut es auch weh, ne? Es tut einem selber weh. Aber was für eine Absolution will man denn, ne? Also, und ich glaube, das ist auch die Geschichte, wenn man anfängt, das anderen Leuten zu erzählen. Eigentlich muss man lernen, sich selbst zu verzeihen, weil das ist die einzige Stimme, die einem für immer begleitet, ist die eigene.
Ja, das heißt, es geht darum, sich selbst zu verzeihen. Aber ich finde auch, dass es darum geht, okay damit zu sein, dass man andere Menschen triggert.
Ja, das stimmt.
So, das ist nicht leicht. Und dann geht es auch viel um Selbstregulationsfähigkeiten. Aber damit okay zu sein, dass man jetzt die Erwartung einer anderen Person nicht erfüllt.
Ich finde, da ist ja das Thema Beziehungen auch total aufgeladen. Wenn man das aber mal runterbricht auf so, ich sag mal, ein bisschen kleinere Sachen im Alltag, da, wenn jetzt jemand von einem permanent erwartet, rote Hosen anzuziehen, man aber absolut keine roten Hosen mag, dann würde man das ja auch nicht tun. Also, dann würde man ja auch die Erwartung nicht erfüllen, weil man es vielleicht völlig absurd findet, rote Hosen zu tragen. Keine Ahnung, ne? Aber ich glaube, manchmal hilft das, also, zumindest mir hilft es ab und an mal Dinge von dieser großen, schwierigen Metaebene so wirklich in ein ganz praktisches Beispiel zu bringen.
Oh, total. So, ich möchte vielleicht nicht jeden Tag rote Hosen tragen.
Ja, genau. Lust auf Vielfalt.
Lust auf Vielfalt. Und du hast auch gar nichts davon, wenn ich jeden Tag rote Hosen trage.
Nee, vor allem, wenn man sie selber nicht mag und nur der andere.
Ja. Und um fair zu sein, die meisten Menschen haben auch gar nichts davon. Also mir zum Beispiel macht das ja überhaupt keine Freude, wenn Leute einfach nur meine Erwartungen erfüllen, damit ich glücklich bin. Also ich habe am liebsten Menschen um mich, die einfach erstmal sie selbst sind.
Ja, weil davon wird man ja auch inspiriert, ne? Wenn jemand so ganz bei sich ist, authentisch ist, weiß, was er will oder sie will. Das sind ja sehr schöne Züge auch, ne?
Voll. Und dann wenn jemand was will, mit all und auch Menschen ihre Ecken und Kanten haben, dann spüre ich diesen Menschen doch.
Ja.
So, das macht doch Spaß, Menschen zu spüren, zu merken, ah, okay, nicht alles gefällt mir, das ist okay. Aber wenn mir Sachen nicht gefallen, dann kann ja ich schauen, warum gefällt das mir nicht? Und dann komme ich vielleicht in mein eigenes Wachstum. Oder da gibt es etwas, was mich inspiriert oder mir hilft, aus meiner eigenen Komfortzone zu kommen. Also wenn die Menschen sich erlauben, meine Erwartungen nicht zu erfüllen, dann bringt mich das ja auch in eine Position, wo ich wachsen kann. Und ich sage das jetzt so leicht, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, in so einem Moment, wo Leute das dann nicht so machen, wie ich das gerne hätte, muss ich dann auch erstmal lernen, mich selber zu regulieren. Aber eigentlich so viel schöner.
Sharon, sag mal, ich könnte stundenlang mit dir darüber sprechen. Aber ich glaube, wir brauchen langsam den Abschluss. Deshalb ist meine letzte Frage für heute. Wenn du jetzt so an Frauen und Männer da draußen denkst, die vielleicht in einer ähnlichen Situation wie Ronja stecken oder sowas auch schon mal hinter sich haben oder auch nur Teile davon. Aber was wäre zu diesem Thema heute so dein Abschlusswort, dein Rat, was möchtest du den Leuten noch mitgeben heute?
Was möchte ich den Menschen mitgeben? Also ich wünsche den Menschen Mitgefühl mit sich selbst Ich wünsche Ihnen Offenheit und Klarheit. Ich wünsche Ihnen auch den Mut, sich das anzuschauen. Und ich wünsche Ihnen die Hoffnung darauf, dass Dinge besser werden können.
Das finde ich total schön, wie du das gerade gesagt hast, weil was mein Gefühl hier am Ende auch ist, dass ich mir denke, Ronja war eigentlich ganz schön mutig. Und ich glaube, vielleicht wird sie die Erkenntnis selber noch bekommen. Aber jetzt möchte ich mich erstmal bei dir für diese wunderbaren, tiefen Einblicke bedanken und auch darüber, ich glaube, wir haben jetzt alle so ein bisschen gelernt, wie wichtig es ist, wieder in das Bauchgefühl, in die Intuition zu kommen, um näher bei sich zu sein, um irgendwie auch klar zu sein oder sich klar darüber zu werden, dass man mehr wollen darf. Das fand ich einen ganz schönen Satz und ja, deshalb vielen Dank, Sharon, und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Danke dir, lieber Alex. Es war wunderschön, mit dir zu quatschen. Bis bald.
Natürlich ersetzt unser Podcast keine persönliche Therapie oder Paarberatung. Wer Fragen hat oder eine Unterstützung sucht, kann sich übrigens auch direkt an Dr. Sharon Brehm wenden. Wir verlinken ihre Praxis, weitere Infos und auch wie man einen Termin bei ihr bekommt in den Shownotes. Abonniert uns super gerne, um keine weitere Folge zu verpassen. Und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt, gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.